Wer kann alles einen Führhund beantragen?
Beantragen können ein Führhund blinde und hochgradig sehbehinderte Menschen. Wenn jemand weniger als 2% von dem wahrnimmt, was ein Mensch mit normalem Sehvermögen erkennen kann, dann gilt er nach der gesetzlichen Definition als blind. Also das kann jemand sein, der dem das Augenlicht komplett fehlt. Da können hell-dunkel Sehreste da sein oder auch andere Sehreste. Hauptsache ist, der Visus ist nicht stärker als ein Fünfzigstel. Hochgradig sehbehindert ist, wer auf beiden Augen oder dem besseren Auge nicht mehr als 5% dessen wahrnehmen kann, was ein Mensch mit normalem Sehvermögen sieht.
Mir hat man ja damals auch gesagt, ich müsste irgendwann in meinem Leben mal ein Orientierungs- und Mobilitätstraining gemacht haben, um einen Führhund zu bekommen.
Ja, das ist ganz richtig. Wenn man eben blind oder hochgradig sehbehindert ist, dann ist es sehr, sehr, sehr sinnvoll, diese fehlende oder beeinträchtigte Orientierung und Mobilität zu trainieren, damit man das, was man nicht mehr sieht, sozusagen kompensieren kann. Also durch das Training der anderen Sinne oder durch das Gehen mit dem weißen Stock. Dieses Orientierungs- und Mobilitätstraining ist ja in erster Linie nicht Selbstzweck, sondern das ist ja quasi die Schulung, wenn man einen weißen Blindenlangstock von der Krankenkasse zum Beispiel genehmigt bekommt. Also um mit dem Stock umgehen zu können, muss man so ein Training absolvieren, damit man erstens das lernt und lernt, sich blind oder hochgradig sehbehindert zu orientieren und dadurch eben mit dem Stock mobiler zu werden. Was hat das Ganze aber jetzt mit dem Führen zu tun, wenn es eigentlich ein Langstocktraining ist? Zwei Dinge. Einmal ist Orientierung und Mobilität ja auch wichtig, wenn ich nicht mit dem Stock laufe, sondern mit dem Führhund. Auch der Führhund ist ja ein Hilfsmittel zur Orientierung und Mobilität, weil ich den nicht als Navi einsetze und dem sage, wir gehen jetzt dahin und dorthin, muss ich ja sozusagen wissen, wo bin ich, wo möchte ich hin, was passiert hier gerade. Also ich muss eine grundlegende Orientierung haben und ich muss auch die Wege im Prinzip kennen, jedenfalls die ich immer und immer wieder gehe mit dem Hund. Und auch dafür ist es wichtig, meine Mobilität zu trainieren. Auch wenn ich einen Führhund habe, brauche ich ja immer wieder den Blindenlangstock. Wenn ich mit dem Hund Gassi gehe, benutze ich den Langstock. Wenn ich mit dem Hund im Freilauf bin, benutze ich den Langstock. Wenn der Hund krank ist, benutze ich den Langstock. Wenn ich irgendwo hingehe und den Hund nicht mitnehme, benutze ich den Langstock. Und um auch das gewährleisten zu können, muss ich, bevor ich den Hund bekomme, solide Kenntnisse mit dem Langstock haben. Also daher eben auch das O&M-Training, wie man abgekürzt sagt, Orientierungs- und Mobilitätstraining, absolutes Muss.
Welche Gedanken sollten sich denn interessierte Personen machen, bevor sie einen entsprechenden Antrag überhaupt in Erwägung ziehen?
Möchte ich mich auf einen Hund einlassen? Weil natürlich beantrage ich den Hund als Hilfsmittel, weil er meine Behinderung in gewisser Weise ausgleichen soll. Aber in erster Linie ist das ein Lebewesen. Ich muss mit dem Hund zu jeder Tages- und Nachtzeit raus, bei jedem Wetter, in jeder Jahreszeit. Ich muss mir Gedanken darüber machen, der Hund wird eventuell krank. Das heißt, der kann mir auf Deutsch gesagt die Wohnung vollkotzen. Ich muss die medizinische Versorgung gewährleisten. Also ich muss mir auch Gedanken machen, wo ist der nächste Tierärztin? Ich muss mir vorher Gedanken machen, wie sieht mein Wohnumfeld aus? Habe ich genügend Möglichkeiten, den Hund Gassi zu führen? Oder wohne ich in der totalen Betonwüste und habe dann nirgendwo irgendwas Grünes, wo er sich lösen kann, Pipi machen kann, sein großes Geschäft? Ich sollte nach Möglichkeit so fit in Orientierung und Mobilität und von der Kondition her sein, dass ich Freilaufflächen gut erreichen kann.
Braucht man zum Beispiel auch die Zustimmung von VermieterInnen für einen Führhund und muss die Wohnung irgendwas Spezielles haben oder ja oder auch nicht haben, damit man einen Führhund haben kann?
Also ich denke, Vorgaben für die Wohnsituation als solche gibt es jetzt nicht direkt. Es geht darum, dass der Hund artgerecht gehalten werden kann. Da geht es eher ums Umfeld, wie ich das eben gesagt habe. Wenn ich zur Miete wohne, ja, die Vermieterin muss der Hundehaltung zustimmen. Wenn ein blinder oder hochgradig sehbehinderter Mensch auf einen Führhund angewiesen ist, einen Führhund benötigt, dann ist das ein besonders zu gewichtendes Interesse. Das heißt, in der Praxis, ja, man braucht die Zustimmung der Vermieterin zur Hundehaltung, aber grundsätzlich darf die Vermieterin diese Zustimmung nicht versagen, wenn es um einen Blindenführhund geht. Was wir auch noch bedenken sollten, ist nicht nur das Wohnumfeld, sondern auch unser soziales Umfeld. Also wenn wir in einer Partnerschaft leben und zusammenleben, dann muss unsere Partnerin mit der Hundehaltung einverstanden sein.
Und sieht es im Arbeitsleben, am Arbeitsplatz ähnlich aus? Wie ist es da?
Ja, da ist es ganz ähnlich. Wenn ich einen Hund mit zur Arbeit nehme, gibt es Sonderregelungen. Also normalerweise können ArbeitgeberInnen festlegen, dass Hunde am Arbeitsplatz zum Beispiel nicht erlaubt sind. Und dafür gibt es auch ein Recht des Arbeitgebers. Da kann er sich auf das sogenannte Direktionsrecht berufen. Das steht in Paragraph 106 Gewerbeordnung. Also er darf solche Dinge wie zum Beispiel Hunde sind nicht erlaubt, das darf er anweisen. Aber er muss bei Ausübung seines Direktionsrechts eine Behinderung einer Arbeitnehmerin berücksichtigen. Und das heißt, er darf jetzt nicht von vornherein Führhunde oder einen Führhund davon ausschließen, an den Arbeitsplatz mitgenommen zu werden. Natürlich gibt es Arbeitsplätze, an denen Hunde nichts zu suchen haben. Aber in der Regel so ein Bürojob, wie viele ihn haben, oder sagen wir mal in der Praxis als Physiotherapeutin oder so, da ist ein Führhund an sich kein Problem. Man muss natürlich immer berücksichtigen, du arbeitest ja meistens nicht alleine, sondern du hast KollegInnen, die mit dir in einem Raum oder in einem Gebäude sind. Wenn da jetzt jemand ist, der sagt, ich habe echt große Angst vor Hunden, oder eine andere sagt, ich bin richtig krass gegen Hundehaare allergisch, dann heißt das Rücksicht nehmen. Das ist wie bei der Vermieterin, die alle Interessen berücksichtigen muss, wäre es auch hier, also müssen alle Interessen berücksichtigt werden. Und dann muss man eben Lösungen finden, die für alle in Ordnung sind. Aber die schlechteste Lösung und die rechtlich auch meistens nicht Bestand haben wird, ist die, dass man der Arbeitnehmerin verbietet, ihren Führhund mitzunehmen.